Wir gehen durch die Apostelgeschichte und wir sind im Kapitel 10 heute Abend. Die letzten beiden Wochen haben wir den Saulus gesehen, den Apostel zu den Heiden, das auserwählte Werkzeug Gottes. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie Gott den Saulus vorbereitet hat auf seinen Dienst unter den Heiden, auf seine Berufung. Dann am Ende vom 9. Kapitel haben wir gesehen im Vers 43, wie der Petrus bei dem Gerber Simon geblieben ist, in Joppe oder das heutige Jaffa. Und heute werden wir sehen, wie das Evangelium zum ersten Mal den Heiden gepredigt wird. Die gute Nachricht zu den Heiden kommt. Bis jetzt haben die Christen nur gepredigt zu den Juden, zu den Proselyten, das heißt den konvertierten Heiden, die das Judentum angenommen haben, und zu den Samaritern. Das waren die, die das Gesetz gehalten haben. Aber heute werden wir sehen, wie das Evangelium zu den Heiden kommt. Kapitel 10, Vers 1. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Sind den Hauptmann Cornelius. Die römische Armee war untergliedert in Legionen zu 6000 Mann. Und dann die nächste Einheit war eine Kompanie, die hatte 600 Mann. Und die Einheit darunter waren Einheiten zu 100 Mann. Und über diese 100 Mann war ein Hauptmann gesetzt. Und das war der Cornelius. Und die waren wirklich so eine Schlüsselposition in der römischen Armee. Das waren die, die im Kampf wirklich ihren Mann stehen mussten. Und da gab es gewisse Anforderungen an die. Dass ein Hauptmann, das musste ein tapferer Mann sein. Mutig, diszipliniert, charakterstark. Einer, der seine Stellung hält, bis zum Tod, wenn es notwendig ist. Und alle Hauptmänner, die wir in der Bibel sehen, sind eigentlich in einem sehr guten Licht erwähnt. Sehr positiv. Das heißt hier, er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Die Römer und die Griechen, die hatten unzählige Götter. Wir erinnern uns nur an den Paulus in Athen, wo er den Altar findet zu dem unbekannten Gott. Für den Fall, dass sie irgendeinen ausgelassen hatten und den wollten sie nicht beleidigen. Sie hatten einen Gott für alles. Und viele von den Römern oder auch den Griechen, die sind diese vielen Götter, diese Religion einfach satt geworden. Das war es einfach nicht. Und die waren hingezogen zu dem einen Gott Israels. Zum Judentum angezogen. Und der Cornelius, das war so ein Gottesfürchtiger. Das war einer, der nicht konvertiert war zum Judentum, der nicht beschnitten war, aber der an Jahwe geglaubt hat und der zu Jahwe gebetet hat. Und eigentlich dem Judentum, der Ethik und der Moral des Judentums nachgefolgt ist. Ein Gottesfürchtiger eben. Cornelius, vom Gottesfürchtiger, glaubt an Jahwe mit seiner ganzen Familie. Er hat offensichtlich auch seine Familie begeistert für diesen einen Gott und in seinen Hunger den auch weitergegeben an seine Familie. Er war ein Mann, der viele Almosen gab, der gute Werke tat, der viel zu Gott betete. Ein Mann, der Gott liebt, der eifrig ist für Gott. Aber trotzdem war der Cornelius ein sehr verlorener Mann. Sonst wäre diese ganze Geschichte unnötig, wenn Cornelius gerettet gewesen wäre. Warum hätte der Herr einen Engel schicken sollen? Warum hätte er den Petrus schicken sollen, dem das Evangelium zu verkündigen? Das heißt, ich kann das alles tun, was der Cornelius tat und trotzdem nicht gerettet sein. Ja. Wir brauchen Jesus. Manche Leute sagen, ah, wenn du nur ernsthaft deinem Gott nachfolgst, mit einfach mit Ernsthaftigkeit, ja, dann ist es okay. Dann wirst du gerettet werden. Nee, wir brauchen Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weil nur Jesus hat dieses, was uns von Gott trennt, weggenommen, unsere Sünde. Und er hat dafür bezahlt. Jesus hat gesagt in Johannes 3, wenn jemand nicht von neuem geboren ist oder von oben her, vom Geist Gottes her geboren ist, dann kann er das Himmelreich nicht sehen. Er hat gesagt, ihr müsst von neuem geboren werden. Und wenn Gott sagt, ihr müsst, dann ist es wichtig. Wie können wir von neuem geboren werden? Indem wir das Werk, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, persönlich annehmen für uns. In unseren ganzen Glauben, unser ganzes Vertrauen auf ihn allein setzen. Nicht auf irgendwelche Werke oder Religion oder Riten, was in unsere Taufe als Baby oder irgend sowas, sondern einzig Jesus vertrauen und dem, was er für mich gemacht hat. So war der Cornelius ein sehr frommer Mann, ein gottesfürchtiger Mann, aber trotzdem verloren. Ich kann mich gut identifizieren mit dem Cornelius. Ich bin auch so aufgewachsen, sehr religiös, jeden Sonntag in die Kirche mit den Eltern. War ein guter Jugendlicher. Ja, wirklich. Ich habe nicht gesoffen, ich habe nicht geraucht, ich habe nicht, ich weiß nicht, mit Frauen rumgemacht. Ich war gut in der Schule. War so ein richtig braves Kind. Da haben wir gedacht, hey, im Vergleich zu den anderen, ich bin eigentlich wirklich gut. Ich habe sogar gebetet, wie der Cornelius, so ab und zu vor der Schularbeit. Gott, hilf mir. Aber trotzdem habe ich Gott nicht gekannt. Habe keine Beziehung zu ihm gehabt, ich war verloren. War nicht gerettet. Und dann hat mich Gott sei Dank ein Freund zu Jesus gebracht. Mitgeschliffen. Ich durfte Jesus kennenlernen. Und was das heißt, Gott persönlich zu kennen. Und darum geht es eigentlich wirklich um das Leben. Im Vers 3 und im Vers 4 sehen wir, wie dieser Engel Gottes zu Cornelius kommt. Und der Engel sagt zu Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört. Seid nicht froh, Gott hört die Gebete von Sündern. Ist auch ein Prinzip, was ich hier sehe. Wenn jemand Gott wirklich sucht, mit ganzem Herzen, Gott ernsthaft sucht, dann wird Gott sich finden lassen. Oder wahrscheinlich ist es besser umgekehrt. Gott sucht uns. Und er wird die finden, die ihn suchen. Und es ist egal, ob der irgendwo im Dschungel ist, oder in einem islamischen Land oder sonst irgendwo am Aderwelt. Ich glaube, wenn einer wirklich Gott sucht mit ganzem Herzen, wird Gott ihm das Evangelium, wird er ihm Jesus offenbaren. Gott streckt sich nach den Menschen aus. Und wer sucht, der wird finden. Und wenn es notwendig ist, dass der Herr einen Engel schickt, Gott wird es tun. Wir haben im Kapitel 8 gesehen, den Kämmerer aus Äthiopien, der Gott gesucht hat. Und der Herr hat den Philippus extra von der Erweckung in Samaria in die Wüste geschickt, um diesen einen Mann zu erreichen. Und hier sehen wir das mit Cornelius, wo der Herr den Engel schickt und extra nach Jaffa zum Petrus, was 2 Tagesreisen entfernt ist, um den Cornelius und seine Familie zu erreichen. Gott ist ein guter Gott. Wenn einer sich finden lässt, wird der Herr ihn finden. Und was sagt der Engel? In Vers 5, jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Ich mag das, wie spezifisch Gott hier spricht und wie spezifisch Gott uns führt. Ich glaube, er möchte das auch in unserem Leben tun. Gott ist spezifisch. Er sagt, geh zu diesem Haus am Meer. das Haus des Gerbers. Diese Häuser der Gerber, die hatten einen ganz spezifischen Geruch, die haben gestunken. So sagt der Herr, geh zu diesem Haus, geh ans Meer und folge einfach deiner Nase. Du kannst es eigentlich nicht verfehlen. Das ist einfach zu finden, das Haus des Gerbers. Warum hat der Herr den Petrus gesandt, das Evangelium zu predigen? Warum hat nicht der Engel das Evangelium verkündigt? Ich meine, wenn er schon da war, der hätte es doch sicher gut gekannt. Wir sehen in der Offenbarung, dass die Engel eines Tages das Evangelium verkündigen werden. Aber jetzt hat Gott uns das Vorrecht gegeben, den Menschen, dir und mir, die gute Nachricht weiterzugeben, dass wir Werkzeuge sein dürfen, das Evangelium weiterzusagen. Und wir haben wirklich gute Nachricht. Wir können den Leuten sagen, egal wer du bist, wo du herkommst, wir können deine Sünden vergeben werden. Da gibt es einen Gott, der dich so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist und den Preis dafür bezahlt hat. Und du kannst in Beziehung mit Gott leben und wirklich die einzige Sünde, die dich von Gott trennt, ist, wenn du das ablehnst, was Jesus für dich getan hat. Wir haben eine gute Nachricht, eine befreiende Nachricht. Das ist ein Vorrecht, das ist eine Freude, dass wir Seelen gewinnen dürfen. Nicht Religion oder Kirche weitererzählen, weitergeben. Das ist langweilig, das ist mühsam. Aber Jesus, das ist ein Vorrecht. Wir haben gute Nachrichten. Ist auch gut für uns. Wenn du dich vielleicht trocken fühlst, lieblos, ausgebrannt ein bisschen, gib die gute Nachricht weiter. Das erfrischt wirklich. Wenn wir das weitergeben, was wir empfangen haben. Wann war das letzte Mal, wo du jemanden wirklich vom Herrn erzählt hast? Eine Woche her? Monat? Länger? Es ist ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Die zweite Frage, die ich da habe, warum hat der Herr nicht den Philippus gesandt? Erinnert euch, Philippus hat doch in Caesarea gewohnt. Warum hat er nicht den einfach rübergeschickt zum Cornelius? Ich kann nur raten, aber ich glaube, das war deswegen, weil Petrus angesehen war in der Gemeinde in Jerusalem. Wenn der Philippus zu den Heiden gegangen wäre, den hätten sie wahrscheinlich gleich ausgeschlossen. Aber dem Petrus haben sie wenigstens eine Chance gegeben, den haben sie wenigstens zugehört. Die Juden damals, die haben in zwei Kategorien gedacht. Zwei Kategorien von Menschen. Es gab die Juden und dann gab es alle anderen. Und das waren die Heiden. Und ursprünglich, so wie Gott es vorgehabt hat, Israel sollte ein Licht sein für die Nationen, ein Licht für die Heiden. Ein Vorbild, dass die Heiden sagen, ach, ich möchte auch dem Gott nachfolgen, ich möchte auch diesen Gott kennen. Das ist es, was die Funktion, die wir übrigens heute haben. Aber über die Geschichte dann, im Laufe der Geschichte, hat sich das alles irgendwie verändert und die haben das alles verdreht. Und die Ansicht damals der Juden über die Heiden waren, dass die Heiden unrein waren. Das waren die Hunde, die Bastarde. Und die Rabbis haben gesagt, das Einzige, wozu die Heiden gut sind, ist als Brennmaterial für die Hölle. Dazu sind die da, dass das Feuer nicht ausgeht. Und die Pharisäer, die haben so weit getrieben, die haben gesagt, wenn nur dein Gewandzipfel irgendwo einen Heiden berührt, dann wirst du unrein. Und die sind durch die Straßen gelaufen und haben den Umhang des Gewands ganz nah an sich gehalten, dass sie nicht unabsichtlich einen Heiden berühren. Und wenn das passiert ist, ist das Gewand unrein geworden. Und sie sind nach Hause gegangen, haben das verbrannt, haben diese ganzen Reinigungsriten durchlaufen, weil es unrein war. Und wir müssen uns daran erinnern, die frühe Gemeinde damals war, das waren alles Judenchristen, die waren noch sehr jüdisch geprägt. Erinnert euch, sie haben sich noch im Tempel getroffen zum Gebet. Und die Vorstellung für die Heiden war, dass die zuerst zum Judentum konvertieren müssen. Die müssen zuerst Juden werden. Sie müssen sich beschneiden lassen, müssen konvertieren und dann können sie Jesus annehmen und dann können sie Christen werden. Also war die frühe Gemeinde noch sehr jüdisch geprägt. sehr beeinflusst von diesem Denken. Das ist was ganz was Radikales, was der Herr hier macht. In Vers 7, als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten, von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Caesarea und Joppe war etwa zwei Tagesreisen voneinander entfernt. Wir sehen das ein bisschen später. Und es gibt auch noch ein Haus des Gerbers, dort am Meer. Das ist interessant, das gibt es noch heute. Einen schönen Ausblick über das Mittelmeer, habe ich gelesen. Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. So, Petrus ist jetzt nicht am Rauchfang gesessen oder am Dachgiebel. Sagt man Dachgiebel oder Dachgabel?
Giebel.
Und womit isst du die Suppe? Reingefallen, dafür. Okay, Petrus ist nicht auf dem Dach gesessen. Auf dem Dachgiebel oder auf dem Rauchfang. Die Dächer damals, die waren Flachdächer. Sind es noch heute eigentlich da. Und sie haben das Dach eigentlich wirklich als Wohnzimmer, als zusätzlichen Wohnraum benutzt. Entschuldigung. Ich schneide es raus. Okay. Warte. Tüt. Entschuldigung. Tüt. Vergib's mir, ja. Der Herr ist so gut. Und die Tüte ist so gnädig. Wo waren wir? Das Dach war flach.
Das ist ja der Wohnraum.
Genau. Vers 10. Immer gut, den nächsten Vers zu lesen, wenn man immer weiter weiß. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Irgend so eine Trance oder irgend sowas. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt. Vielleicht so ein Zustand, wo er halb wach war oder so. Manche von euch kennen das von der Bibelstunde. Wenn die Augen so glasig werden und... Ich kenne das auch. wenn ich wieder mal lang rede und die Augen werden glasig und... Man driftet irgendwie so ab. Es ist dem Petrus passiert hier, glaube ich, der wollte beten, hatte Hunger, hat über das Meer geblickt, da waren die Segelschiffe und hat so geschaut und ist irgendwie abgedriftet. Und ich mag, das ist irgendwie cool, der Herr verwendet es total, um zu ihm zu sprechen. In Vers 11, und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen. Oder das können wir auch übersetzen mit Segel, Tuch oder Segel. Er hat da vielleicht die Segelschiffe gesehen. Sieht dieses Segel oder Tuch herabkommen und vier Zipfeln auf die Erde herniedergelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Diese ganzen Viecher, die für die Juden unrein waren. Sagt der Petrus. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr. Das ist keine gute Antwort. Das ist ein perfekter Widerspruch. Ich kann sagen, keineswegs, mein Freund, oder so nicht mein Lieber, oder irgendwie so, aber ich kann nicht sagen, keineswegs, Herr. Entweder ist der Herr, dann muss ich sagen, ja. Oder keineswegs, dann ist er nicht der Herr. Das ist ein Widerspruch. Ich kann nicht sagen, Herr, ich kann nicht Herr, oder ich will das nicht, oder warum ich Herr? Und ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir, wir sagen das viel zu oft, denken das viel zu oft. Herr, hilf uns. Wir müssen täglich drum ringen. Ich glaube, deswegen hat Jesus gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Seinen Willen, seine Pläne, seine Gefühle, seine... Das, was alles einfach das, was gegen Gottes Willen steht. Und nimm sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. müssen täglich sagen, Herr, ich will dir heute sterben. Oder ich will heute für dich leben, ich will mir sterben. Herr, füll mich mit deinem Heiligen Geist und hilf mir. Tag für Tag. Das Gute ist, dass Gott gesagt hat, dass er uns immer befähigen wird, seinen Willen zu tun. Philipper 4,13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Aber Petrus sagt diese unmögliche Antwort, sagt, wo sind wir im Vers? Im Vers 13. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr. Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. So wirklich die Sprache der Gesetzlichkeit. Der stolze Pharisäer. Niemals habe ich das gemacht. Wenn wir flexibel sind in Jesus, sagen wir, ich habe es noch nie zuvor gemacht. Ja, es ist gegen alles, was meine Tradition sagt, gegen alles, was ich gewohnt bin, aber wenn du das sagst, Herr, dann okay, dann mach ich's. Vers 15 und wieder, erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Dreimal, der Herr betont das hier wirklich. Sagt, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. So oft machen wir das, dass wir Dinge unrein oder gemein nennen, die Gott gereinigt hat. Ich glaube oft uns selbst. Na, wir kennen unsere Schwachheiten, wir sind uns unserer Sünden, unserer Unzulänglichkeiten bewusst. Also ob es ja leicht zu sagen, Herr, ich bin für nichts gut. Herr, ich sage Dinge, die ich nicht sagen sollte, ich denke Dinge, die ich nicht sagen sollte, ich bete nicht so, wie ich sollte, ich ringe mit Dingen, mit denen ich nicht ringen sollte. Wie der Paulus im Römer 7 sagt, was ich tue, das tun will, das tue ich nicht, was ich nicht tun will, das tue ich, wer wird mich retten, mich Elenden? Aber Gott sei Dank, Herr Jesus, sagt er weiter. Aber es ist so einfach zu sagen, ich bin gemein, ich bin unrein, ich bin Schmutz, ich bin nix, ich bin einfach Schrott. Wir fühlen uns schuldig, so, Herr, ich gehöre auf die Müllhalde. Und der Herr sagt, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Weißt du, dass der Herr dich gereinigt hat, dass er vor Grundlegung der Welt dich auserwählt hat, dich bei deinem Namen gerufen hat? Er hat dich gewählt, nicht du ihn. Er hat dich gewählt vor Grundlegung der Welt, dich persönlich ausgesucht. Und er ist so in dich verliebt, dass er Jesus geschickt hat, dass er für dich gestorben ist, in seinem Blut hat dich völlig reingewaschen. Und 2. Korinther, glaube ich, sagt, dass wir jetzt Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes sind, in ihm, in Jesus. Ja, Gottes wunderbare Gnade. Du bist rein und du bist gerecht vor Gott. Jetzt. In dem, was Jesus getan hat. Ich liebe den Hebräerbrief im 4. Kapitel, wo es heißt, wir haben keinen hohen Priester, der nicht Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Sondern lasst uns nun mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, 15 und 16. Ja, wir können mit Freimut, wir können mit Zuversicht zum Vater kommen. Mit frohem Herzen. Und erwarten, dass er in unserem Leben wirkt. Da mögen wir das lernen, uns in Gottes Licht zu sehen. In seinen Augen. Und nicht das unrein nennen, was er gereinigt hat. Wir können ihm danken und preisen dafür. Wir müssen es noch so viel mehr lernen, in der Gnade Gottes zu leben. Und aus der Gnade Gottes zu leben. Gott ist so gut. Es ist lustig, wenn wir, sobald wir die Lektion gelernt haben, wenn wir das endlich gelernt haben und sagen, okay, Herr, ich kann es annehmen, Du hast mich angenommen, du hast mich gereinigt. Dann schauen wir auf den Bruder und auf die Schwester, die neben uns sitzt. Oh oh. Und der Herr sagt, nenn nicht unrein oder gemein, was ich gereinigt habe. Oh, aber du kennst sie nicht. Oder du kennst ihn nicht. Wie unrein er oder sie ist, wenn du nur wüsstest. Nee, Gott sagt, nenn nicht unrein, was Gott gereinigt hat. Ach, aber sie hat mich verletzt. Er hat mir wehgetan. Er hat wirklich gesündigt. Und sie hat wirklich versagt. Und ich weiß davon. Und ich werde nie wieder mit ihm essen. Unrein. Und wir nennen Geschwister oder andere Gruppen unrein und der Herr sagt zu uns, hey, nenn du nicht das unrein, was ich geheiligt habe. Gott sagt, tu das nicht. Denn ich liebe sie so sehr, dass ich für sie gestorben bin. Ich bin verliebt in sie. Ich bin verliebt in ihn. Wir haben im Kapitel 9 gesehen, wie sehr Jesus sich mit uns identifiziert. Als Paulus die Gemeinde verfolgt hat, hat er gesagt, warum verfolgst du mich, Paulus? Der Herr liebt uns so sehr. Und Gott hilft uns, dass wir nicht Pharisäer werden, sondern dass wir dankbar sind für die Gnade Gottes in unserem Leben und die Gnade Gottes im Leben von anderen. Und dass wir mit Freimut und Zuversicht vor den Thron Gottes kommen. Und Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe und Kraft von ihm empfangen, dass wir ein reines Leben leben können. Vers 17, als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tor. Das waren die Heiden, die durften nicht in das Haus eines Juden reingehen. Ja, sind vor dem Tor gestanden und haben reingerufen. Ist der Petrus hier? Vers 18, als sie aber gerufen hatten, fragten sie, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Stehe aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat vor der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich erwiesen worden, dich in sein Haus zu holen, in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Ich mag es, wie Gott hier wirkt. Gott wirkt immer auf beiden Seiten, auf beiden Enden. Er spricht zuerst, schickt er den Engel, spricht zu Cornelius, sagt, send zu dem Petrus, lass ihn zu dir kommen. Dann zur selben Zeit wirkt er am anderen Ende und der Petrus ist oben auf dem Dach und betet. Und der Herr gibt ihm eine Vision. Es ist eine gute Sache, dem Herrn Gelegenheit zu geben, zu sprechen. Lieber Petrus, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe oft so Schwierigkeiten, still und ruhig zu werden vor dem Herrn. Und einfach zu hören. Aber Petrus ist auf dem Dach, er betet. Der Herr gibt ihm eine Vision. Und ich mag das, es ist so ganz natürlich. Er hat Hunger, sieht die Schiffe da draußen und der Herr verwendet ganz natürlich die Welt, die um ihn herum ist, um zu ihm zu sprechen. Wir sehen, wie Gott spricht durch den Engel, durch eine Vision. Nachher spricht er ganz normal durch seine Stimme, durch seinen Geist, denke ich, zum Petrus. Wir haben natürlich heute noch sein Wort. Und dann im Vers 17 wundert sich der Petrus, was das Ganze soll. Und dann hört er das Klopfen an der Tür und die Männer stehen draußen und er hat eine Bestätigung. Und ich denke, das ist das, wie Gott uns führt. Er wirkt immer in beiden Enden. Und wir können immer Gott um eine Bestätigung bitten. Wenn er uns was aufs Herz legt, sagen Gott, bestätige mir das. Oder umgekehrt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, der Herr will dir das und das sagen, soll ich das und das tun? Kann ich sagen, okay, schreib sie mir auf, aber ich warte, bis der Herr zu mir spricht. Und wirklich so für der Herr. Ich weiß, dass er mich so geführt hat. Er hat zu mir gesprochen, geh nach Grünstadt. Geh nach Grünstadt, der Herr hat verschiedene Plätze versorgt, wo ich wohnen kann. Letztendlich eine Wohnung. Als wir hier in Darmstadt begonnen haben, hat er mir ein Auto geschenkt. Gewusst, dass ich es brauche. Und so der Herr wirkt einfach an allen Enden. Ganz, ganz natürlich. Und wir brauchen nur mitfließen mit dem, was er tut. Vers 23. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Aber das war revolutionär, das war undenkbar für einen Juden. Wir haben letzte Woche schon gesehen, dass der Paulus sehr flexibel war, dass er bei dem Gerber übernachtet hat oder dort geblieben ist. Gerber, das war auch sein unreiner Job. Jetzt kommen die Heiden rein, jetzt wird das Haus doppelt unrein. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort. Und einige Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf. Auch ich bin ein Mensch. Es ist komisch, irgendwie diese seltsame Tendenz in den Menschen, andere Menschen zu erheben. Tun es mit Stars oder Sportlern oder manchmal die Pastoren, die wir schätzen. Und der Petrus sagt, steh auf. Auch ich bin nur ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Und Paulus hat sich hier über alle, Petrus hat sich hier über alle Traditionen hinweggesetzt. Und ich glaube, wir müssen den Petrus wirklich achten für seinen Gehorsam da. Er sagt, ohne Widerrede kam ich, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Hause Simons eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Aber was für eine tolle Zuhörerschaft. Es ist ein Segen, wenn man zu Leuten sprechen kann, die hungrig sind. Ich bin gesegnet, dass ich euch die Bibel lernen darf, wirklich. Es ist ein Segen. Vers 34. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet, und Gerechtigkeit wirkt ihm angenehm. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Gott ist nicht beeindruckt von all den Dingen, mit denen wir Menschen beeindrucken wollen, in unseren Titel, unserer Ausbildung, vielleicht unserer Rasse. Gott ist nicht beeindruckt. Gott sagt nicht, wow, hey, dass du den Abschluss gemacht hast, ist wirklich scharf, steil. Wow, du hast eine Gabe, Wahnsinn. Ich bin beeindruckt, nee, sind alle gleich vor Gott. Kennt kein Ansehen der Person, kennt kein Ansehen vor der Rasse. Es gibt keinen Platz für Rassismus bei Gott. Vers 36, das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Kennt ihr? Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Sagt er, das ist allen bekannt, das ist nicht irgendwo in einem Winkel passiert mit Jesus. Es war allen bekannt hier. Es war nicht im Geheimen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Wie hat Jesus die Kranken geheilt? Wie ist er dem Feind widerstanden oder Versuchungen widerstanden? Wie hat Jesus es gemacht? Das heißt hier durch den Heiligen Geist und in der Kraft, die von Gott kommt. Philipperbrief, 2. Kapitel sagt, dass Jesus, der Gott gleich war, sich entäußert hat und Mensch geworden ist. Ja, Jesus war immer völlig Gott. Er hat nie seine Gottheit abgelegt. Aber er hat sich selbst begrenzt. Er hat bestimmte göttliche Eigenschaften abgelegt. Und er ist Mensch geworden. Und wir sehen hier, dass hier Jesus sündenlos gelebt hat, dass er all das vollbracht hat, weil der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, weil er aus der Kraft des Heiligen Geistes gelebt hat. Dasselbe Heilige Geist, den der Herr auch uns gegeben hat. Ich glaube, es ist auch zum Vorbild für uns. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ihr werdet größere Werke tun, als ich tue. Und ich glaube wirklich, zumindest theoretisch, wenn wir so dem Heiligen Geist hingegeben wären wie Jesus und so dem Vater hingegeben wären wie er, könnten wir theoretisch so leben wie er. Mit dem Heiligen Geist und mit Kraft hat ihn der Herr gesalbt. In dem Vers 39, und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugen, ist, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Wie empfangen wir Vergebung der Sünden? Einfach durch Glauben, einfach durch Vertrauen an das Werk Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung. Allein dadurch. Allein ihm vertrauen. Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Petrus redet und wird unterbrochen. Der Heilige Geist fällt auf die versammelten Heiden. Die fangen an, in Sprachen zu sprechen, wie die Apostel am Pfingsttag. Und die Judenchristen, die mit Petrus gekommen sind, die sind geschockt. Die wundern sich. Und im Vers 47, dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Die Judenchristen in Jerusalem, die ziehen jetzt den Petrus zur Verantwortung. Hey Petrus, du bist zu den Heiden gegangen. Du hast mit ihnen gegessen, ein Zeichen von Gemeinschaft. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung, wie ein Gefäß herabkam, gleich einem großen leinenen Tuch an vier Zipfeln herniedergelassen aus dem Himmel. Und es kam bis zu mir. Und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und die Vögel des Himmels. Oh. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sprach aber keineswegs, Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Eine Stimme aber antwortete zum zweiten Mal aus dem Himmel, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal. Und alles wurde wieder hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, sogleich standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir kehrten in das Haus dieses Mannes ein. Und Petrus war klug, hat diese sechs Brüder mitgenommen als Zeugen. Sicher ist sicher. Und er erzählte uns im Vers 13, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen und sagen, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Hey, liebe Brüder, ich bin nicht schuld. Das war der Herr, das war nicht ich. Beschuldigt nicht mich. In Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Wow, ich glaube, wir müssen auch die bewundern, wie flexibel die waren, wie offen für die Führung Gottes. Es waren geistliche Männer hier, die Apostel, und sie haben Gott gepriesen und gesagt, okay, das ist gegen all unsere Vorstellungen, gegen all unsere Traditionen, das, was wir gewohnt sind. Aber wenn Gott es tun will, dann preis dem Herrn. Und haben ihn gepriesen dafür. Sie beruhigten sich und verherrlichten Gott. Ich mag das. Ich hoffe, wir bleiben so flexibel vor dem Herrn. Immer, dass wir nicht irgendwelche Traditionen einfach zwischen uns und dem Herrn kommen lassen und einfach starr sind, dass wir uns immer leiten lassen von ihm oder lange mit ihm rumdiskutieren, bevor wir ihm nachfolgen, was er tun will. Ich finde es auch interessant, dass dieses ganze Ereignis hier nochmal wiederholt wird, im Kapitel 11. Ich meine, der Platz war begrenzt, den der Lukas zur Verfügung hatte zu schreiben. Und die haben damals auf Schriftrollen geschrieben. Und die längste Schriftrolle, die man noch so halbwegs tragen oder mit der man gut umgehen konnte, war etwa so 10, 11 Meter lang. Und die Apostelgeschichte, die ist ein sehr langes Buch, die hat wahrscheinlich so ziemlich das Maximum ausgefüllt. Und ich finde es interessant, dass der Heilige Geist trotzdem diese Geschichte zweimal wiederholt. Gott betont es offensichtlich, das war Gott offensichtlich ganz wichtig, diesen Christen in Jerusalem und den Judenchristen zu sagen, hey, nennt ihr nicht gemein, nennt ihr nicht unrein, was ich gereinigt habe. Und wenn Gott es damals so betont, glaube ich, ist es auch für uns wichtig und der Herr will es für uns heute betonen. Und uns sagen, nennt ihr nicht unrein, nennt du nicht unrein, was Gott gereinigt hat, ob das du selbst bist, ob das Geschwister sind, ob das andere Gruppen, andere Christen sind. Der Herr liebt uns alle und er hat uns rein gemacht. Wir dürfen aus dieser Gnade leben und mit Freimut vor den Thron Gottes kommen, damit wir Gnade und Barmherzigkeit und Hilfe empfangen von ihm. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dieses Vorrecht, dich kennen zu dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du so in uns verliebt bist, dass du so gut bist, Herr, dass du treu bist, sogar wenn wir untreu sind. Und Vater, dass wir jetzt gerecht und heilig vor dir stehen dürfen. Nicht aus uns selbst, aber wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, hilf uns. Hilf uns, mit dir zu gehen, Herr. Immer zu deinem Thron zu kommen, Herr. Von Herzlichkeit Gnade erwarten. Hilfe, Herr. Ich danke dir, dass wir immer mit Freimut kommen dürfen, immer diesen Zugang haben. Herr, dass du größer bist als all unsere Probleme, als alles, was uns beschäftigt, dass du stärker bist, dass du weiser bist, Herr, als wir. Und dass du gute Pläne für uns hast und uns führen willst, so konkret wie den Cornelius und den Petrus. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht. Dass die Beziehung mit dir was Lebendiges ist, nicht starr oder Tradition oder verfestigt, sondern es lebt, Herr. Und Herr, ich frage mich oft, wenn du auf deine Kinder runter siehst, Herr, was du tust, ob du lächelst oder dir an den Kopf greifst, oder? Aber Herr, du hast uns alle so lieb. Und Herr, ich danke dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Und Herr, hilf uns, dass wir gnädige Menschen sind. Hilf uns, dass wir Menschen sind, die deine gute Nachricht weitergeben an andere. Dass unser Herz enthart wird, so wie das der Juden. Sondern dass wir wirklich nicht sind für dich. Offen sind, Herr, für das Reden von dir. Verfügbar sind. Wir alle wünschen uns das, Herr, dass du uns gebrauchst und verwendest. Herr, wir sind schwache Menschen. Bitte fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Rüst du uns zu, Herr. Danke, dass wir vor dich kommen dürfen und für deine Liebe. Danke für dein Wort, Herr. In Jesu Namen. Thank you.
Thank you. Zuversicht für mich, o Herr, ich rufe zu dir.
Herr, wir rufen zu dir, sei du unsere Stärke, Herr, für diese nächste Woche. Ich danke dir, dass du der Fels bist, Herr, unseres Heils. Nimm uns versalten, Herr. Herr, wir glauben an dich mit allem, was wir sind, Herr. Vertrauen wir dir, Herr, und halten wir an dir fest. Und ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich bitte für jeden Einzelnen, Herr, um deinen Segen für diese Woche. Deine Zurüstung, deine Kraft, Zeugen zu sein, Herr. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Gerade jetzt, Herr, wir laden dich ein. Wir wollen dir Raum geben, Herr. Heiliger Geist, komm und rüst uns zu. Fülle unsere Herzen, stärk uns. Wir warten auf dich, Herr, wir öffnen uns dafür. Herr, fülle alles aus, was trocken ist, was leer ist, was kaputt ist, was verletzt ist, Herr. Und du kannst es tun. Komm her und fülle uns. Stärk uns, Herr. Rüst uns zu. Wir warten auf dich.